HRM Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das im Juni live in München stattfindet. Und um das Warten bis dahin etwas zu verkürzen, online mit der Talent Pro Online-Konferenz. Alles rund um die Talent Pro erfahrt ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Agnes Koller, die für die fleißigen HRM-Hacks-Podcast-HörerInnen sicher eine gute Bekannte ist. Und wir sprechen zu Hacks im Recruiting-Pflichtprogramm. Was setzen Bewerber voraus? Für alle, die Agnes Koller noch nicht kennen, sie leitet seit Jahren die Best Recruiters-Studie, bei der die Recruiting-Prozesse der 1300 Umsatz- und Mitarbeiterstärksten Arbeitgeber in Deutschland, Österreich und Schweiz analysiert werden. Sie ist dort Head of Science and Research beim Career Institut und Verlag und lehrt unter anderem Recruiting im HRM Masterstudiengang der Fachhochschule Burgenland. Und wer von Agnes nicht genug kriegen kann nach dem heutigen Podcast, wir haben schon 3 Podcasts aufgenommen, nämlich zu Hacks zur Bewerberkommunikation, Hacks aus den Ergebnissen der Forschung zum Thema Stellenanzeige und zu Blindspots, beziehungsweise wie man die vermeiden sollte, in der Candidate Journey. Also, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind. Herzlich willkommen, Agnes Koller.
Dankeschön, lieber Alexander. Die Freude ist ganz, ganz meinerseits. Bin gerade frisch aus dem Urlaub zurück und kann es kaum erwarten, mit dir in den heutigen Podcast hineinzustarten.
Ja, vielen Dank. Agnes, du bist ja wirklich ganz tief sozusagen in dem ganzen Thema Recruiting. Also ich glaube, es gibt wenige Leute, die so viel Einblicke in die aktuellen Prozesse und Entwicklungen der Unternehmen im Recruiting haben wie du. Gibt es da eigentlich was, wo du auch immer wieder mal verwundert bist und sagst, oh Mann, das hatten wir jetzt echt noch nicht, ja?
Ja, absolut. Immer wieder. Ich muss sagen, mir schwirrt ganz oft der Kopf und ich merke bei mir selber, dass ich mir manchmal so tief drinnen denke, ja, okay, das hatten wir ja letztes Jahr und dann ist doch wieder alles neu. Und das freut mich sehr, immer noch sehr, sehr begeisterungsfähig, was sich die Arbeitgeber da draußen alles einfallen lassen, welche neuen Kampagnen wir sehen. Aber natürlich auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Dinge, wo ich mir denke, bin ich vielleicht schon langweilig, weil ich das gefühlt irgendwie seit 10 Jahren sage. So die zum Beispiel Thema, ich weiß, es ist mein Steckenpferd, aber Ansprechbarkeit, persönliche Beziehungen, persönliche Kontakte auf den Websites. Das ist total stabil, zum Beispiel seit 10 Jahren. Aber es ist ja schön, wenn man sich selber auch immer wieder mal überraschen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht es ja heute darum, was erwarten denn eigentlich so die Bewerber und Bewerberinnen von ihren zukünftigen Arbeitgebern? Und siehst du da eigentlich über die letzten Jahre große Veränderungen?
Es ist natürlich ein bisschen mit der Zeit gegangen. Klar, Recruiting-Prozesse werden immer besser, immer professioneller. Dementsprechend ist natürlich auch das, was man als Bewerberin am Markt erlebt, immer professioneller. Und damit steigen halt auch ein bisschen die Ansprüche. Das ist schon klar. Aber so die grundlegenden Dinge, also ich habe schon kurz angesprochen, dieses Thema Beziehungsaufbau, Basic Human Decency, zeitnahe Antworten, offene, ehrliche Kommunikation, das ist ein Brett.
Du hast vorhin gesagt, das ist eigentlich konstant, dass immer noch, also wie viele Leute oder wie viele Unternehmen haben immer noch keinen Ansprechpartner für Recruiting?
Mehr als die Hälfte.
Wie bitte?
Mehr als die Hälfte.
Nee. Und das ist so eine der Konstanten im Research für Recruiting-Prozesse.
Absolut. Absolut. Ich verstehe es natürlich auf der einen Seite, wenn man sagt, ja, okay, dann gehe ich unter in Kontaktaufnahmen. Aber da sehe ich auch ein bisschen die Unternehmen in der Verantwortung, diesen Freiraum auch zu schaffen und diese zeitlichen Ressourcen zu schaffen, die Möglichkeit zu haben, mit BewerberInnen in Kontakt zu treten und in den persönlichen Austausch zu gehen. weil ich glaube, dass da potenziell ganz viele Menschen verloren gehen, die vielleicht noch nicht bereit sind für die klassische Bewerbung, sagen, hey, das ist genau mein Job, darauf bewerbe ich mich, passt, alles easy, sondern die einfach vorher ein bisschen dieses Abklopfen brauchen.
Ja, dann steigen wir doch mal tiefer ein. Was setzen denn die BewerberInnen voraus? Was ist denn heute Standard eigentlich bei auf der Bewerberseite an Erwartungshaltung, die vielleicht nicht so gematcht wird auf der Unternehmensseite?
Ja, ich bin ein bisschen in die Zahlen eingetaucht, weil wir sind ja gerade fertig geworden mit den Deutschland-Ergebnissen, also brandaktuell. Jetzt riesig Spaß gemacht, weil auch für mich ist es jetzt neu. Und ich bin so angegangen, dass ich mir angeschaut habe, okay, wo sind denn die Erfüllungsgrade besonders hoch? Was machen besonders viele Arbeitgeber und wo hat es trotzdem noch Zuwächse gegeben? Also das war so der Zugang für die Hacks, die ich für heute mitgebracht habe. Und den ersten Punkt, den ich anschneiden will, ist ESG auf der Karriereseite. Also das heißt, CSA war es früher, jetzt ist es ESG. Wir sind bei einem Erfüllungsgrad von mehr als 7 von 10, die das wirklich auf der Karriereseite haben und dementsprechend BewerberInnen damit abholen und auch zeigen, wie sie damit umgehen. Es ist nochmal ein Plus von 7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Also das heißt, da sieht man auch, das ist irgendwo so ein Abholen, so ein Zeigen, was tut man. ESG ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil da sind wir schnell, wie bei Diversity auch, bei den Lippenbekenntnissen, bei ja, die reden ja nur und ist das denn wirklich so? Und dementsprechend natürlich möglichst konkrete Beispiele bringen. Ich habe so als Tipp mitgebracht, wie man sich vielleicht noch positionieren kann in einem Themenfeld, das schon so breit besprochen ist. Green Office, also alles rund um die nachhaltige Büro-Unternehmensgestaltung, was wird gemacht. Damit kann man wirklich nochmal sich auch abgrenzen. Das machen gerade mal 4%. Also wir haben 7 von 10, die allgemein drüber sprechen, 4 von 10 dabei. Und es ist jetzt natürlich auf niedrigem Niveau, aber der Wert hat sich immerhin verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Also da sieht man, da geht der Fokus so ein Stückchen hin.
Mhm. ESG ist ja sozusagen Environmental, Social und Governance. Mhm. Wie tief steigen die Arbeitgeber da ein und umgekehrt, was erwarten denn eigentlich die Bewerber und Bewerberinnen von ihrem Arbeitgeber in dem Kontext?
Also von der Erwartungshaltung her ist es sicher jetzt keine Doktorarbeit. Ich glaube auch nicht, dass BewerberInnen die meisten komplette Nachhaltigkeitsberichte lesen, sondern es geht da aus meiner Sicht darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, exemplarisch die eine oder andere Maßnahme, Geschichte, den einen oder anderen Wert vielleicht zu lesen, der greifbar ist. Das, was man zumeist halt sieht, sind so sehr der allgemeingültige Statements, womit aber halt wiederum BewerberInnen nicht so viel anfangen können, weil das lesen sie halt sehr oft. Also mein Plädoyer wäre wirklich zu sagen, die eine oder andere Thematik rauszugreifen, die auch besonders gut zum eigenen Unternehmen passt, wo man halt sagt, okay, damit können wir uns echt identifizieren. Da gibt es vielleicht auch Mitarbeitende, die was drüber erzählen können, die dafür brennen. Und damit lande ich dann auch bei den BewerberInnen, die das eben catcht, wenn sie die richtigen sind.
Also im Prinzip, ja, wie gehe ich ressourcenschonend und social engagiert vor oder um?
Genau, oder was mache ich zum Beispiel? Habe ich Kooperationen mit Unternehmen? Wir hatten eine Bewerberin, die bei uns beim Bewerbungsgespräch in die Küche gegangen ist und gesagt hat, hey, ihr redet über Mülltrennung, ich wollte mir das mal anschauen, wie ihr das macht. Und das ist dann natürlich auch noch der wichtige Punkt, zu schauen, dass online, offline dann irgendwie zusammenstimmt.
Ja, ich hätte gesagt, bei uns funktioniert das so, dass ich immer wieder Dinge beim Mülltrennen rausfische und den Verursacher suche, der nicht versteht, dass Plastik nicht in Papiermüll kommt oder sowas, ja. Also eine echte Top-Down-Angelegenheit zumindest bei uns.
Aber schau, da wärst du doch schon ein schönes Testimonial.
Ja, total, ja.
Jeden Montagmorgen schaue ich unsere Mistkübel durch.
Ja, das ist, jetzt gesagt, immer wieder spannend. So auch ja, wenn so die neuen Auszubildenden zum Beispiel bei uns eintreffen. Bei manchen denkt man so, so ein bisschen WG-Erfahrung hätte ihnen ganz gut getan. Ohne jetzt einzelne Personen angucken zu wollen.
Du, ich war in Italien im Studentenheim mit 100 Leuten und einer Gemeinschaftsküche. Ich fühle dich.
Ja, das ist so. Ja. Okay, ja, spannend, ja. Ja, stimmt. Also überleg gerade für uns, ja, wir haben auch Projekte, die wir unterstützen. Das haben wir auch auf unserer Karriereseite. Witzigerweise kommen da wenig Rückfragen von Bewerbern, um nicht zu sagen, fast nie, ja.
Mhm. Vielleicht habt ihr sie einfach so gut erzählt, dass es keine Fragen oder dass keine Fragen offen geblieben sind dazu.
Ja.
I don't know. Ist natürlich, trifft natürlich eine Bewerberinnengruppe, einen Teil, aber du weißt halt nie, wo, in welchem Feld, in welcher Disziplin sich die aufhalten.
Ja, es ist spannend, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, weil wir schon eine Story erzählen und auch also ein Projekt unterstützen seit Jahren. The Rural Changemakers, das ist von der Ulrike Reinhardt, die in Indien ein ganzes Dorf auf den Kopf gestellt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den größten Skatepark Indiens gebaut hat.
Wow.
Und mit so ein paar Basic Rules, unter anderem No School, No Skates. Ja, also wer nicht zur Schule geht, darf nicht
skaten.
Oder Girls First. Ja, da also diese ganze Community völlig transformiert hat und jetzt die ersten Kinder dort also auf die Universität schaffen, was in dem Ort wirklich absolute Revolution ist. Und die also da natürlich mit ihren internationalen Kontakten wahnsinnig viel Netzwerk und bewegt hat und wo es sogar eine Netflix-Doku zu gibt.
Okay.
Also nicht eine Doku, sondern ein Spielfilm ist daraus entstanden. Also man könnte da ganz viel drüber erzählen, aber witzig ist, dass noch nie ein Bewerber mich darauf angesprochen hat.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde das super lässig. Bitte schick mir diese Doku oder diesen Link. Ich möchte mir das unbedingt anschauen. Ich finde das super lässig. Und wenn es nur dafür gut war, dass wir heute drüber gesprochen haben.
Ja, genau.
Oder vielleicht, das ist natürlich auch ein Thema, vielleicht ist es nicht so gut auffindbar. Ich habe mir eure Karriereseite schon, shame on me, zu lange nicht angeschaut offensichtlich.
Ja, das ist nämlich, kann man das besser erzählen. Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, was mir seit Jahrzehnten am Herzen liegt, weil es einfach so diese Transformation ist so
super
krass.
Lässig.
Diese Lerntransformation.
Ja.
Und wir hatten mal den Sugata Mitra bei einem Award und auf einer unserer Veranstaltungen, der hat dieses Hole in the Wall zum Beispiel gemacht. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Der hat in Indien, ist Professor in MIT, hat auch den TED Award gewonnen. Er hat einfach Löcher in die Wand gemacht, Hole in the Wall, und einen Computer rausgeschoben für Kinder, dass die sich selbst lernen über den Rechner beibringen können.
Ja.
Und das ist eine Riesenbewegung geworden und mit unfassbaren Ergebnissen. Also echt auch so krasse Learning-Change-Dinge, ja? Society-Change-Sachen. Also das ist ganz spannend, was da gibt. So, aber jetzt zurück. Also redet über eure ESG-Themen, ja? Das, was euch bewegt, das, was ihr euch überlegt habt, das, was ihr gut macht, das, was ihr besser machen wollt. Ja? Vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, ja, da wissen wir, da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Also wir haben auch Themen, da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen.
Ja.
Ja, Nachhaltigkeit von Veranstaltungen, immer ein Thema. Ja. Und da den Spagat zwischen nachhaltig und noch bezahlbar ist halt herausfordernd. Ja.
Absolut, aber ich finde, da hast du einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen, weil aus meiner Sicht sagt das unglaublich viel über ein Unternehmen, über einen Arbeitgeber aus, wenn ich den Mut habe, auf die Website zu schreiben, da sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Und das ist für mich so eine wichtige Gegenbewegung zu diesen Hochglanzauftritten, wo alles fein, alles super ist. Und wir sehen jetzt so erste Ansätze in die Richtung. Und ich freue mich jedes Mal unglaublich drüber, wenn irgendwo steht, okay, Frauenanteil, sind wir noch nicht ganz dort. Oder ich habe jetzt gerade einen Arbeitgeber gesehen, wo die Testimonials auf der Website sagen, hey, was mich zum Beispiel am Unternehmen stört, ist das. Und das tue ich oder das wird vielleicht getan, um das zu ändern oder um dem entgegenzuwirken. Weil wir wissen es alle, es gibt nicht das perfekte Unternehmen. Nirgends läuft alles rund. Und ich muss aber eigentlich genau wissen, was die Schwierigkeiten sind, damit ich sagen kann, ja, okay, damit kann ich leben. Da committe ich mich wirklich. Das ist realistische Rekrutierung, bevor ich dann dastehe und mir denke, ach so, naja, das wäre eigentlich ein wichtiger Punkt gewesen. Und das ist eigentlich auch gleich so die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, weil da geht es eigentlich genau auf eine Ebene weiter hinauf, nämlich das allgemeine Kulturthema, über das noch mehr sprechen, nämlich mittlerweile 94%. Und wo aber noch stärker als beim Thema ESG halt sehr, sehr allgemeine Formulierungen zu finden sind. Beziehungsweise ich glaube sogar Formulierungen, die intern fürs Unternehmen total Sinn machen. Wenn man da mittendrin steckt, dann weiß man ganz genau, was mit Wertschätzung gemeint ist oder was mit offener Kommunikation gemeint ist oder was, keine Ahnung. Und draußen hat man aber keine Vorstellung davon. Und das ist, glaube ich, im Moment so wirklich die Kunst in der Online-Welt, das, was wirklich ist, das, was wirklich gelebt wird, das, was auch nicht die gewünschte Situation ist, sondern die tatsächliche jetzige Situation, das irgendwie wiederzuspiegeln und in greifbare Geschichten zu verpacken. Und da geht es natürlich nicht nur um die allgemeine Kultur, sondern ich glaube, da geht es auch um den, ich werde heute das Wort in den Mund nehmen, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere vielleicht schon nicht mehr hören kann, um den Purpose. Wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber diskutiert, aber ich habe mir gerade vorher, wie du von den Projekten erzählt hast, wieder gedacht, da hast du anders gesprochen. Da merkt man, okay, da ist ein Feuer da ist eine Leidenschaft da. Das ist wie ein Schalter, der angeht und das ist für mich irgendwo der Purpose. Es muss nicht jeder die Welt retten, absolut nicht. Aber man hat doch irgendwo eine Begründung, warum man seinen Job macht und der lautet vielleicht tatsächlich manchmal the job that pays the rent, aber ich glaube, in ganz vielen Fällen steckt viel, viel mehr dahinter und es steckt vielleicht nicht die große Story dahinter, aber auch die kleinen Stories sind total schön. Ja. Ja, und damit ich jetzt auch noch mit meinen Zahlen abschließe, ne? Auch da sehen wir übrigens starke Zuwächse auf den Karriereseiten. Also wir sind mittlerweile bei der Hälfte der Karrierewebsites, die tatsächlich einen Purpose erkennen lassen und 37% bei den Stellenanzeigen. Was ich wiederum, das ist was mich überrascht, was ich wiederum lustig finde, weil gerade in der Stellenanzeige könnte ich ja eigentlich noch viel genauer darauf eingehen, was der konkrete Job jetzt dazu beiträgt. Ne? Weil ja, es gibt den Unternehmenspurpose, klar, aber dann gibt es ja auch noch die individuelleren, wo es dann schon einen Unterschied macht, arbeite ich in einer HR-Abteilung, bin ich in der Produktion, bin ich im Straßenbahncockpit, was genau tue ich? Und da ist, glaube ich, auch noch ganz viel drinnen, weil das ist das, was die Leute halt wirklich in der Früh aus den Betten treibt.
Also was zahlt die einzelne Position eigentlich auf den auf das Ziel ein und auf das, was wir eigentlich machen.
Mhm. Und das ist halt auch wiederum total wertschätzend. Also da fällt mir ein Beispiel ein aus der Schweiz, wo es eben genau, deswegen habe ich das Beispiel gebracht mit dem Straßenbahncockpit, wo halt echt in der Einleitung drinnen steht, hey, du bringst die Leute sicher an ihr Ziel. Du sorgst dafür, dass sie in der Früh pünktlich bei ihrem Job sind, dass sie ihre Kinder abholen können, dass sie ihre Freunde treffen können. Und das ist eigentlich, ich meine, das ist mega. Hm.
Ja, ich glaube, da, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist da noch viel mehr Potenzial drin.
Ich verstehe natürlich, also wir haben, oder ich sehe aus den Zahlen, dass wir bei den Stellenanzeigen auch eine höhere Steigerung drinnen haben. Also da haben wir 14 Prozentpunkte allein jetzt in einem Jahr, wo man den Purpose sieht. Aber das ist natürlich ein Prozess, der auch länger dauert, weil es ist eine Sache, mal so den Unternehmenspurpose irgendwie so zu definieren, dass ich ihn halt auf eine Karrierewebsite schreiben kann. Das ist ja ein Prozess und das braucht ja Hirnschmalz und Freigabeschleifen und. Und wenn ich das dann natürlich weiter runterbreche, dann wird's immer aufwendiger. Und ich bin aber überzeugt davon, dass, und wir haben schon einen Stellenanzeigen-Podcast gemacht. Stellenanzeige ist ein bisschen mein Steckenpferd. Und ich finde aber, dass die perfekt für so individuellere Geschichten sind. Also wer sich da die Mühe macht, wird aus meiner Sicht belohnt.
Ja, also macht euch Gedanken.
Ja, und es ist ja auch total cool. Ich merke es bei mir selber, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann hat man auch den Job viel besser verstanden. Mhm. Weil dann weißt du automatisch, warum findet jemand diesen Job cool? Warum sollte jemand gerade diesen Job in diesem Unternehmen machen?
Hm. Ja, du hast das vorhin gesagt, dass das macht, wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, hat das auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun.
Absolut.
Also, das ist eigentlich der Kern, warum man eine einzelne Position als Organisation eigentlich dringend besetzen möchte oder sehr wertschätzt, weil sie ja was zum Ganzen, genau das zum Ganzen beiträgt.
Ja. Ja. Hm? Kann der ja auch mal ein Statement von einer Führungskraft zum Beispiel mit in die Stellenanzeige aufnehmen oder von Kollegen oder von anderen StakeholderInnen. Also das ist ja eigentlich auch so der Zugang im agilen Recruiting, wenn man die Qualifikationsprofile erstellt und sich jetzt quasi nicht klassisch fragt, okay, welche Skills brauche ich für die Position, sondern mit welchen StakeholderInnen intern, extern arbeitet die Funktion zusammen und was brauchen diese StakeholderInnen von dem Menschen, der den Job macht jetzt und in Zukunft vielleicht. Und ich finde, das ist ein unglaublich spannender Ansatz zu sagen, okay, damit sieht man diese, nicht nur die Wertschätzung, sondern auch die Wertschöpfung irgendwie nochmal deutlicher vor sich. Und all diese Dinge kann man dann natürlich auch für Stellenanzeigen verwenden.
Mhm. Ja, was wird denn noch vorausgesetzt bei den Bewerber und Bewerberinnen?
Ja, ich bleibe jetzt gleich nochmal kurz beim Thema Stellenanzeigen. Ich glaube, ich habe es auch schon das eine oder andere Mal gesagt, aber das Thema Benefits ist natürlich nach wie vor anhaltend. Wir haben zwar nicht wirklich damit gerechnet, dass es einen Rückgang gibt, aber wir haben doch nochmal ein Plus von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr und sind jetzt bei 94% der Stellenanzeigen, die Benefits enthalten. Was vielleicht an der Stelle aber noch spannend ist, beziehungsweise was mich ein bisschen überrascht hat, 56% haben sogar mehr Anreize, und zwar deutlich mehr Anreize als Anforderungen. Also das heißt, das geht sogar mehr.
Die haben alle unseren Podcast gehört, du. Die haben alle unseren Podcast gehört,
wie man
eine gute Stellenanzeige macht. Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, dass wir das, ja.
Sehr gut, stimmt. Es sollte mich eigentlich nicht überraschen.
Ja.
Und damit wird es aber natürlich jetzt nochmal wichtiger. Und da ist wieder der Bonus für den Podcast, wird es natürlich umso wichtiger, das wieder individuell zu gestalten und halt zu sagen, okay, also hier wieder Kür, zu sagen, okay, was sind die Benefits für die Funktion, ein bisschen reinzuhören, was sind das für Menschen, die die Jobs aktuell machen oder machen sollen, was ist denen wichtig, was schätzen die besonders, das vielleicht sogar zu verwerten, zu sagen, das Team hat abgestimmt, das sind die beliebtesten Benefits oder das in ein persönliches Statement zu verpacken oder das einfach ein bisschen individueller zu gestalten.
Ja, ist da auch eigentlich eine Diskrepanz zwischen Stellenanzeige und Karrierewebseite? Ist das 1:1 oder ist es eher so langsam gelernt, dass in der Stellenanzeige, ich will nicht sagen, ich mehr bieten muss, als ich fordere und es dann gerne mal auf der Karriereseite vergessen, könnte ich mir vorstellen?
Ja, es ist doch eine Diskrepanz da. 12 Prozentpunkte sind's. Also wir haben 82% der Karriereseiten und 94% der Stellenanzeigen. Also insofern ja, es ist natürlich die Stellenanzeige oft der erste Touchpoint. Also das heißt, da kann ich natürlich auch immer sagen, nee, das ist für die Funktion. Also ich verstehe die Herausforderung auf der Karriereseite, gerade wenn ich ein bisschen dezentraler aufgestellt bin, wenn ich verschiedene Niederlassungen habe und da sage, okay, es ist einfach nicht überall dasselbe Angebot da. Gibt es mittlerweile auch gute Lösungen, kann man schön individualisiert irgendwie aufsplitten, je nachdem, von wo der kommt oder welche Region der auswählt oder so. Also es geht schon, aber es ist doch der Fokus, wie du sagst, auf den Stellenanzeigen, auf der Benefit-Schlacht in den Stellenanzeigen.
Also kleiner Werbeblock in eigener Sache, Disclaimer. Nein, aber wenn ihr natürlich noch viel mehr über das Thema Employee Benefits erfahren möchtet, dann kann ich euch die Retention Pro ans Herz legen, die nämlich 2025 im April, 10. April, zum ersten Mal in Wiesbaden stattfindet. Und da geht's ganz tief um alle Themen der Mitarbeiterbindung und der Employee Benefits. Also wenn ihr da noch ein bisschen Input braucht, wie man auch noch Dinge anders machen kann, das wäre euer Tag. So, Werbeblock beendet.
Ich finde das übrigens mega, dass ihr das macht. Das ist so ein wichtiges Thema und dass ihr jetzt ein eigenes Festival kriegt, das finde ich super lässig.
Ja, und ich bin auch sehr gespannt, freue mich drauf, haben ein tolles Feedback, wird ein tolles Programm und ja, ich stelle auch immer mehr fest, dass also ich auch HRlerinnen und HRler treffe, die auch Recruiting and Retention zum Beispiel auf der Karte stehen haben. Mhm. Also das ganze Retention-Thema ist einfach sich wahnsinnig entwickelt die letzten 5 Jahre. Und von daher glaube ich, ist es durchaus Zeit dafür, was Eigenes auch zu machen, weil es ist ein eigenes Thema, es sind eigene Lösungen und ja.
Absolut. Ich freue mich drauf. Absolut. Und du kannst ja, das Coole ist, du kannst ja so viel machen. Also ich habe, also gefühlt war das früher, okay, der Obstkorb. Und jetzt ist das ganze Thema aber schon so viel more sophisticated und wir sind ja auch ein eher kleineres Unternehmen, haben uns jetzt gerade damit befasst, okay, wie können wir mit nicht exorbitantem Budget, aber trotzdem MitarbeiterInnen zentriert da ein schönes Portfolio schnüren, haben uns da also wirklich kreative Lösungen auch angeschaut und ich war total begeistert, was du alles machen kannst und wie du mit einem eigentlich so einem Thema, wo manche sagen, naja, ist schon ein bisschen durch, ja. Aber wie du gestalten kannst und wie du Bindung generieren kannst, ich finde es großartig.
Da entwickelt sich viel, da hat sich viel entwickelt. Ich freue mich drauf.
Ich werde sicher auf der Retention Pro auch wieder was Neues lernen.
Das ist der Anspruch, ja. Ja. Ja, was wird denn noch erwartet so von den Bewerberinnen und Bewerbern?
Ich habe noch mitgebracht, regelmäßig auf LinkedIn posten, also nicht nur präsent sein, ist ja mittlerweile, also gerade in Deutschland absolut flächendeckend eigentlich vorhanden, aber auch gerade die regelmäßigen PosterInnen, die haben dann nochmal eine ordentliche Steigerung hingelegt. Sind wir jetzt bei 75%, die wirklich auch regelmäßig was für potenzielle BewerberInnen, KandidatInnen auch posten. Was da natürlich wiederum sehr cool ist, wenn man die Mitarbeitenden ins Boot holt, zum Beispiel als Ambassador Community, die dann gewisse Inhalte zur Verfügung gestellt bekommen, die selber weiter posten können, vielleicht in einem Rahmen bearbeiten oder so. Also, dass man sieht, okay, da ist eine Interaktion da, da stehen die Leute dahinter. Das ist natürlich eine super coole Möglichkeit, sich in einem ein bisschen flexibleren Rahmen auch nochmal zu zeigen.
Ja, und ich glaube, Thema des Podcasts ist ja, was erwarten die Bewerber und Bewerberinnen. Ich glaube, LinkedIn wird erwartet und gibt natürlich auch noch andere Plattformen, ja, TikTok als Beispiel, was vielleicht nicht erwartet wird, wo aber viel Chance liegt.
Absolut. Da ist es dann halt, glaube ich, wirklich wichtig zu wissen, okay, wen möchte ich ansprechen? Wo sind die unterwegs? Und dann halt auch gerade mit dieser Community in den Austausch zu treten und zu sagen, okay, ich hole mir vielleicht Leute rein in mein Posting-Team, die auf dem Kanal unterwegs sind. Und ich glaube, dass da auch ganz coole Projekte entstehen. Und weil wir Wertschätzung immer wieder mal gesagt haben, dass das natürlich auch cool ist, um als Arbeitgeber Wertschätzung auszudrücken, wenn ich sage, hey, du bist da unterwegs, du kennst dich da gut aus, gib doch mal Feedback dazu oder mach da doch mal mit, hast du nicht Lust. Aber das immer, ich glaube, TikTok, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber wir sind im einstelligen Bereich, glaube ich, noch. Warte mal, lass mich schauen. Ah nein, in Deutschland geknackt, 12%. Ja. In der Schweiz und in Österreich ist es noch einstellig. Oder? Egal. Aber 12% Deutschland, das ist safe. Ich habe nicht jede Zahl der 326 Kriterien in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Kopf. Ich oute mich.
Ja, aber du hast die Tendenz doch gut im Griff. Ja. Ja, zum Abschluss, gibt es noch was, wo du sagen würdest,
absolut,
daran kommt er nicht vorbei?
Absolut. Vorbei? Ich habe eine Herzensangelegenheit. Wir haben schon über Ansprechpersonen gesprochen und ich glaube, dass der persönliche Kontakt unglaublich wichtig ist, und zwar nicht nur im klassischen Bewerbungsprozess, dort auf jeden Fall, aber der ist ausdefiniert, sondern eben auch dieses in Kontakt treten. Und da, das hat mich sehr gefreut, haben wir dieses Jahr gesehen, dass auf eine E-Mail-Anfrage oder Kontaktformular-Anfrage an HR deutlich mehr geantwortet haben, nämlich 16 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr, und zwar binnen 3 Werktagen. Also da sind wir jetzt bei über der Hälfte. Das war immer so ein bisschen ein Painpoint, weil das war, glaube ich, oft auch nicht so ganz klar, okay, welche E-Mail-Adressen finden die BewerberInnen jetzt, wo kommt das hin, wer beantwortet das, was muss an HR weitergeleitet werden, was vielleicht nicht. Und das freut mich ungemein, dass da jetzt so ein Leap war in diesem, okay, du hast dich zwar eigentlich noch nicht konkret beworben, aber wir gehen in Kontakt mit dir.
Mhm. Okay, also sozusagen, das ist die Responsequote auf eine Anfrage, die noch keine Bewerbung ist, richtig?
Genau, entweder das oder wo schon eine Bewerbung war und es gibt eine Frage dazu. Also das Szenario wechselt jedes Jahr. Es ist natürlich auch immer ein bisschen in Abhängigkeit von diesem Szenario, was jetzt gefragt wird. Also das merken wir schon auch.
Aber gibt es da Firmen, Entschuldigung, die dann anonym antworten? Also sozusagen die Antwort von ihrer lieben Recruiting-Abteilung?
Ja, gibt's auch.
Sachen gibt's.
Also, ich meine, ich habe die Zahlen zumindest für den Bewerbungsprozess, also wo du quasi auf eine klassische Bewerbung eine nicht personalisierte Antwort kriegst. Da sind wir bei der Hälfte. Also das heißt, bist du jetzt nicht einmal bei der Erstmeldung, also bei, okay, danke, wir haben die Bewerbung erhalten, sondern tatsächlich dann schon bei einer, wenn es eine Absage gibt, wo ja oft einfach Fragen entstehen oder wo man irgendwo auch das Gefühl haben möchte, es hat sich ein Mensch diese Unterlagen angeschaut. Also das ist, glaube ich, mit Entwicklung, KI und da haben viele so ein bisschen Sorge davor, dass sie jetzt vom Recruiting-Roboter aussortiert werden. Das ist einfach ein schieres Gefühl. Und wenn man dann noch eine quasi anonyme Absage bekommt, dann verstärkt das dieses oder kann das dieses Gefühl natürlich verstärken.
Wir haben ja jetzt in der Mode die ersten Kampagnen, die komplett KI-basiert sind. Also sprich, Model gibt's eigentlich nicht wirklich. Das ganze Szenerie ist gepromptet und sozusagen, ja, hat kein Fotoshooting sozusagen stattgefunden. Gibt's eigentlich auch so erste, ich sag mal, Umsetzungen im Recruiting-Bereich? Also, ich sag jetzt mal, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann Corporate Influencer gibt, die halt komplett KI generiert sind. Weil das ist ja so das erste Gegenargument, wenn ich einen Corporate Influencer habe, dass die Unternehmen mich fragen, ja, was ist denn, wenn der wechselt oder wenn der weggeht? Und war ja mal so die Standard, wir haben, glaube ich, auch mal in einem Podcast dazu gesprochen, dass was vergibst du denn als Chance, wenn du es nicht tust? Ne? Also das sozusagen abwägen. Aber das könnten ja die Vorteile deutlich überwiegen.
Ja, absolut. Du brauchst dir dann keine Gedanken machen, was machst du mit dem LinkedIn-Profil von diesem von diesem Influencer, ja. Das sind ja alles, sind ja auch realistische Fragen, die man sich stellen muss, ja. Also ich bin gespannt. Ich harre da Dinge, muss man sagen. Ich glaube absolut, dass sich das weiterentwickeln wird und dass das solide Ergebnisse hast du ja jetzt schon. Das, was halt so die persönliche Note, dieses Herz drinnen. Ich bin gespannt, ob das irgendwann geht. Was ich jetzt kürzlich gesehen habe, und weil du nach dem Recruiting-Kontext gefragt hast, was ich sehr cool fand, ist die Möglichkeit auszuwählen, ob man KI-generierte Jobvorschläge bekommen will. Also das fand ich ziemlich lässig, allein schon aus dieser Wahlmöglichkeit heraus, zu sagen, auf der einen Seite, okay, also es war ein Tech-Unternehmen oder ist ein Tech-Unternehmen, auf der einen Seite zu sagen, okay, hey, wir arbeiten damit, sagt natürlich was aus, ja, zeigt irgendwie Offenheit, und auf der anderen Seite aber den BewerberInnen die Möglichkeit zu lassen, du kannst dir aussuchen, ob ja oder nein. Also das war so ein Minifeld, ich habe mich unglaublich darüber gefreut, gleich einen Screenshot gemacht. Und ich glaube, dass man mit sowas schon sich auch gut positionieren kann. Oder dass man vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man irgendwann auswählen. Möchtest du mit dem KI Corporate Influencer sprechen oder mit dem Human Corporate Influencer?
Also da hat sich in den Recruiting-Lösungen ja im letzten Jahr auch wahnsinnig viel entwickelt. Mhm. Und was für mich jetzt so die, also gibt's jetzt ein, zwei recht junge Anbieter, die also Sprachmodelle, also Sprache nutzen. Und zwar, ja, unter anderem auch für den Recruiting-Prozess. Und der Trick an der Stelle ist natürlich, die Bewerberinnen und Bewerber im Vorfeld zu fragen, willst du das? Ja. Mhm. Aber bei denen, die das wollen, ist die Akzeptanz unglaublich hoch.
Ja. Ja.
Und da tun sich auch völlig neue Möglichkeiten auf.
Und ja, es wird Hand in Hand gehen. Ne? Du hast die BewerberInnen, die die Bewerbung von ChatGPT schreiben lassen. Ja, auf der anderen Seite, beziehungsweise, ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es wird dann auch viel darum gehen, Bewerbungen so zu verfassen oder Bewerbungsunterlagen so zu verfassen, dass sie von KI verstanden werden.
Die Anwendungsform, die ich gerade vor Augen hatte, war halt, du hast einen großen Bewerberpool, gerade in einem vielleicht auch ungelernteren Bereich und hast einen akuten hohen Bedarf, dann gab es also jetzt schon Anwendungsfälle, wo dann einfach die Bewerberpools durchtelefoniert wurden, sozusagen persönlich, in Anführungszeichen nicht persönlich, sondern durch die KI. Und das gibt spannende Erfahrungen und Erfolgsmodelle zu.
Wussten die BewerberInnen das, dass es KI ist?
Also wir reden nicht davon, dass das in Deutschland oder Österreich, Schweiz stattgefunden hat, sondern das hat die KI am Anfang gesagt, dass sozusagen sie eine KI ist, ja. Und ja, und dann gab es in dem Fall 50% der Bewerber und Bewerberinnen, die den kompletten Prozess durchlaufen haben.
Super.
Und das ist natürlich in einem High-Volumen-Thema.
Ja, klar.
Auch ein krasser Erfolgswert, ja.
Ja, absolut.
Ja. Da tut sich viel. Ja?
Ich bin unglaublich gespannt. Ja.
Bleibt spannend.
Ja.
Ja, Agnes, vielen Dank, ja,
dass Danke wir dir.
Heute wieder mal miteinander plaudern durften.
Ich habe mich super gefreut. Ich habe ganz viel mitgenommen.
Ja.
Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
ja,
ich hoffe,
toll.
Euch hat es auch Spaß gemacht.
Wie immer, hier bei den HRM Hacks. Und ja, ich freue mich auch, wenn wir uns mal wieder live sehen. Und ja, wenn ihr die Hacks nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen und dort findet ihr alles nochmal für euch aufbereitet. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.